Achso, hast du Exatlon eigentlich geschaut?
Was? Was ist das? Hast du das gerade ausgedacht?
Das läuft doch seit 4 Wochen sehr erfolgreich bei Sport1.
Achso, dieses Sport1-Format. Mit ja. Lindermann und so und Carina Spack, ja.
Hab und mit André.
Achso, ja, stimmt. Ja.
Hast du nicht mitbekommen?
Nee, ich habe davon gar nichts mitbekommen.
Na, dann ist vielleicht das nächste Format was für dich, was Sport1 jetzt rausholt, und zwar My Style Rocks. Wer könnte das moderieren? Also das ist eine Fashion-Show.
Thomas Rath?
Ein Hinweis. Die Person ist auch gerade bei Die Verräter dabei.
Marina?
Nein.
Bruce?
Nee, auch nicht, aber gute Tipps.
Jimmy?
Das wäre am schönsten.
Ja.
Nee, es ist Gülcan.
Ach so, okay. Ja, gut.
Ja.
Schön.
Ja, da sind wir dabei.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Nach einer kurzen Verschnaufpause, die nicht angekündigt war, die ich mir aber eigentlich hätte denken können in der Woche davor, ehrlich gesagt. Riesensorry, aber wir haben umso mehr heute dafür in der Sendung, unter anderem Jule, hallo.
Hallo.
Ja, letzte Woche war dann Promi Big Brother Start und ich habe es nicht geschafft, da so viel zu schauen, dass es Sinn ergeben hätte, eine Folge zu machen. Und ich war dann auch irgendwie unterwegs und bla, und dann habe ich gesagt, nee, machen wir richtig dann nächste Woche, und jetzt sind wir richtig in der nächsten Woche und ich glaube, wir haben einiges vor, Jule. Also wir haben drei Riesenshows heute dabei, die allesamt, also in einer Sendung ist buchstäblich das Feuer ausgebrochen, es hat gebrannt bei Seven vs. Wild. Also da ja. Kann man gespannt drauf sein, aber wir beginnen mal mit natürlich Promi Big Brother. Ich freue mich ja jedes Jahr sehr drauf und ja. Normalerweise bin ich dann auch natürlich sofort instant sehr intensiv dabei, aber das ging in diesem Jahr nicht so, wie ich es geplant hatte. Aber für dich hat es funktioniert. Du hast immer noch Join Plus und hast direkt auch den Livestream intensivst dir angeschaut, oder nicht?
Ja, also ich habe dann am Samstag, als es dann losging, nachmittags dann auch den Einzug angeguckt live, und dann bin ich auch da sehr lange hängen geblieben und habe teilweise auch letzte Woche so bis 3 Uhr nachts geschaut, weil immer was Lustiges passiert ist. Also ich war auf jeden Fall in der ersten Woche sehr großer Fan vom Livestream, habe das wirklich die ganze Zeit auch laufen lassen, so im Hintergrund.
Ja, dann freut es sich ja, dass Big Brother, ne, die normale Version, auch wieder zurückkehrt mit ganzen 50 Tagen Sendezeit. Also da ja. Haben sie sich nochmal ordentlich Budget rausgekramt, um den alten Container nochmal zu nutzen und dann ganze 50 Tage Leute zu bezahlen. Das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber naja, auch da wird ja wieder der Livestream rausgeholt. Deswegen habe ich es erwähnt. Aber ja, wir haben diese Promi Big Brother Staffel, die glaube ich auch ganz ordentlich läuft in Sat.1 und die natürlich so das große Reality-Format ist, bis dann im Frühjahr irgendwann wieder Promis unter Palmen zurückkehrt. Mhm, dann haben sie ja noch eins. Ja, aber jetzt haben wir diese Staffel, und groß davor angekündigt war natürlich, oder die große Schlagzeile war, ne, Mike war ja bekannt, dass er einzieht, und dann einen Tag davor gab es die Pressekonferenz nochmal und es wurde bekannt, dass Layla einzieht, seine Freundin. Das wusste Mike anscheinend schon. Was aber nicht wusste, angeblich, ist, dass Elena Miras noch einzieht, seine Ex. Das war dann natürlich besonders aufregend für die Live-Show am Montag, weil da ist ja dann Elena eingezogen, ne? So war's.
Leider stand sie nicht mehrere Stunden mit verbundenen Augen vor dem Container. Das hätte ich mir auch gewünscht, so wie bei Iris letztes Jahr. Und dann ist sie reingekommen, aber war jetzt auch nicht so eine große Überraschung, weil es eigentlich alle schon vermutet haben und die sich eigentlich sicher waren, dass Elena da am Montag kommt.
Denkst du, er hat das wirklich gewusst oder es war eher so eine Schätzung?
Ich weiß es nicht. Also ich meine, er hat ja, ich glaube, Layla hat ja auch erzählt, er war 3 Wochen vorher auch bei Elena und seiner Tochter. Also da muss ja auch alles schon festgestanden haben. Winnie war mir nicht sicher, weil so krass sicher war er sich auch nicht. Also die haben halt immer drüber geredet, so, ja, warum würden die jetzt ein Paar hier einziehen lassen? Also da muss ja noch eine Person dazukommen. Und dann war auch so die Diskussion in den ersten 3 Tagen, okay, ist es jetzt Kim oder Elena? Aber da waren alle eher so bei Elena, weil die haben doch das Kind und Kim war ja schon im Dschungel und so. Ja, und dann am Ende war es dann Elena und das war dann auch, wie gesagt, für die meisten nicht besonders überraschend. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht jemand auch im gleichen Management ist und dann das dadurch irgendwie schon Gerüchte mitbekommen hat, aber...
Und Laura Morante irgendwo so, ja, hey, ich bin auch noch da. So,
ja, wieso, stimmt, ja.
Wieso redet niemand über mich?
Die Arme.
Ja, aber ich glaube, wir waren alle erstmal erleichtert, dass es nicht Kim ist, ne? Also Kim Virginia. So, also ja, da war ich schon mal echt erleichtert. Und dann, ja, Elena finde ich den interessanteren Pick, weil man die beide jetzt tatsächlich noch nicht in so einer Ex-Situation gesehen hat. So. Und ja. Ja, mein Gott, Elena war gerade im Sommerdschungel, hat da eine andere Seite angefangen zu zeigen und dann irgendwann doch nicht mehr so richtig. Also
ja.
Jetzt ist für dich, also wenn man mal kurz bei denen bleibt, im Verlauf jetzt dieser ersten 1,5 Wochen, wir können ja fast schon sagen, das große Fazit von Promi Big Brother, mit viel Karacho da eingezogen, Elena, ne, wie immer.
Ja, gerade so. Im Vorspann, finde ich vor allem. Also,
ja, ja.
Den man auch gesehen hat, ich hatte ja auch diesen Countdown den Tag vorher gesehen und da wurde sie ja zum ersten Mal vorgestellt und da war ich so, boah, sie sagte, ich will hier abrechnen und bla 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 und ich will hier mir nicht den Mund verbieten lassen und dann kam sie da auch so rein und dann ist das Feuer ganz schnell wieder ausgegangen, so.
Ja.
Was ich aber nicht schlecht finde, weil ich bin halt, wie gesagt, sehr froh, dass die einfach diesen Konflikt, den die auch immer noch mit der Tochter haben, was auch immer da vorgefallen ist, dass sie das komplett raushalten, weil davor hatte ich sehr Angst, aber ja, es war, man hat irgendwie mit was anderem gerechnet.
Naja, ich meine, das ist ja ein bisschen die Frage, also von wem dann diese Ansage kam, mit der sie da reinging. Also muss sie das machen oder
ja.
Wollte sie das machen und dann irgendwann nicht mehr, weil wie es ja dann sehr schnell so war, also sie hat dann nicht mehr viel gemacht, ne? Also beziehungsweise sogar aktiv dann diesen einen Zusammenbruch da fast schon gehabt. Als sie meinte, nach irgendeinem Sprechzimmeraufenthalt so, als sie halt natürlich Fragen bekommen hat zu Mike, hat sie dann irgendwann so gesagt, ey, hört auf, mir diese Fragen zu stellen, hat geweint und hat in die Kamera geredet, wie einst Sarah Knappig bei Like Me Famous.
Ja.
Und hatte da, wie gesagt, so eine Art Zusammenbruch. Und da stelle ich mir schon die Frage, so, was dachte sie denn, beziehungsweise sie hat es ja sogar selber gesagt, dass sie was mit ihm klären will und dass es irgendwie komisch ist, wenn er da drin ist und dass sie sich da nicht irgendwie einschüchtern lässt und bla bla. Also was war denn das? Also das muss ja dann wirklich so sein, dass sie einfach die Leute bei Sat.1 angelogen hat, dass sie da, also ne, dass sie so das Gefühl hatte, sie muss das jetzt sagen und sie kommt damit durchs Casting und die wollen das auch von ihr sehen. Aber dann halt nicht mal, dass es ihr egal ist so und dass sie einfach nichts macht, sondern sie macht halt das genaue Gegenteil und wehrt sich voll dagegen, dass sie das jetzt machen soll und machen muss anscheinend so ein bisschen. Also das habe ich schon irgendwie gewundert, dass sie da so krass sich wehrt, weil sie ja genau weiß, was das Publikum natürlich auch interessiert. Aber andererseits wissen wir ja auch vom Sommerdschungelcamp, dass sie ja irgendwie eine Therapie durchgemacht hat und so. Und dann wirken solche Zusammenbrüche bei ihr jetzt immer so ein bisschen anders nochmal, finde ich. Also man hat immer so ein bisschen doch ein schlechtes Gefühl dabei, weil sie halt in so eine Ausnahmesituation nicht nur ne, 24 Stunden vor Kameras in einem engen Setting, sondern eben auch mit dem Vater ihrer Tochter da zusammengesteckt wird. Also weiß ich nicht, ob das so der richtige Schritt war, ehrlich gesagt, für sie.
Ja, vor allem, weil das war, glaube ich, vor 2 Tagen mitten in der Nacht, da war sie da irgendwie vor der Tür und hat dann vor dem Sprechzimmer geklopft und hat so gerufen, ich will raus, ich will raus. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie hat irgendeine Krankheit, also sie war ja eh krank, also erkältet, ist ja auch schon reingekommen und sie hat, glaube ich, irgendwas mit der Hand oder so, ich weiß auch nicht. Und da war sie auch so voll, hatte sie so voll eine Panikattacke und da habe ich mir auch Sorgen gemacht, ist alles gut mit ihr, geht sie jetzt wirklich raus oder so. Also ich glaube, dass der gesundheitliche Aspekt da auch noch ein bisschen reinspielt und ich glaube, das ist ja jetzt auch ein bisschen aktuell, dieser ganze Konflikt mit Layla und dass sie auch so eng mit Cecilia ist, weil sie ist eine Person, sie steigert sich sehr schnell in Sachen rein und Cecilia ist halt auch so und die beiden schaukeln sich halt extrem hoch und interpretieren in so kleinen Aktionen von Layla zum Beispiel so viel rein und die ist ja konstant die ganze Zeit nervös gewesen. Also ich glaube, gestern war das so, da war die mit Cecilia, glaube ich, 2 Stunden im Schlafzimmer und die ist die ganze Zeit auf und ab gegangen, weil sie halt so gestresst war. Und ja, Ich glaube auch nicht, dass das so besonders gut für sie ist.
Ja, aber ich glaube, der Rest der Story ist relativ, also haben wir jetzt fast alles schon abgehakt, meine ich. Also ja. Layla und Mike sind, glaube ich, jetzt, wie man sie erwarten würde, ne, sind ja eigentlich gut miteinander. Und klar hat Layla hier und da mal so ein bisschen Wehwehchen mit der ganzen Situation, aber mein Gott, so viel ist dann auch nicht los. Und Mike ist Mike, ne? Mike ist wie immer. Eigentlich.
Ja, er kommt da wieder am besten aus der Situation raus, irgendwie, weil so Layla ist halt, also sie ist ja auch krank, sie hat ja auch Migräne gehabt und so, die schläft unfassbar viel im Stream, was auch super viele Leute abfuckt, weil die halt nur pennt und so, aber ich glaube, ihr geht's einfach nicht so gut und die Situation bereitet ihr Stress und Elena hat ihre Ausbrüche und Mike ist einfach Mike und versucht so zu vermitteln und er kommt da halt wieder am besten weg.
Dann wenden wir uns mal den anderen zu, weil ich glaube, das war so die Hauptstory am Anfang, aber der Cast insgesamt war jetzt ja gar nicht so aufregend, ehrlich gesagt. Also da waren jetzt nicht so viele Leute dabei, wo man so dachte, geil, geil, geil. Also Max Kruse war so ein Name, wo man gedacht hat, okay, krass, dass der überhaupt dabei ist. Aber der Rest war, ehrlich gesagt, viele hat man auch nicht so richtig gekannt oder nicht in dem Setting gekannt. Wer hat sich für dich so entpuppt als ein unlikely hero oder wer ist so für dich so herausgestochen?
Also ich habe zwei Favoriten und ich glaube, die sind sehr random. Und zwar sind das einmal Bea und Jochen. Ich fand, also erstmal zu Bea, weil Bea ist ja auch gegangen am Montag. Ich fand das unfassbar schade, weil sie war für mich so ein bisschen der Anti-Hero da drin, weil die Leute sie einfach gehasst haben oder sie Konflikte mit Leuten hatten, die absolut unbegründet waren, weil sie immer zu ihr gesagt haben, du hast so eine scharfe Zunge und du stellst immer diese unangenehmen Fragen und du interviewst uns alle. Und ich fand das einfach gar nicht so schlimm und fand die ultra witzig. Die redet auch richtig lustig.
Also Bea, ne, das ist die Bild-Zeitungs- Reporterin, die quasi Promi-Geschichten hauptberuflich macht und deswegen haben die Leute das gesagt.
Genau, ja. Und ich weiß nicht, ich fand die einfach mega unterhaltsam und hätte sie gerne noch ein bisschen länger gesehen, aber ja, dann war es halt over, leider, am Montag schon. Das war richtig schade.
Ja, also ich kann es verstehen, weil, also ich finde generell, die haben drei Leute da reingesetzt, die drohen, Langeweile zu verbreiten, aber dann das Gegenteil gemacht haben. Also einmal ist es Bea, dann ist es Jochen und dann ist es, finde ich, noch Mimi. Also ich finde Mimi perfekt aufgehoben in einem Reality-Format, beziehungsweise ich glaube leider, dass es nur das eine Mal jetzt war, weil ich glaube, das ist hier dann so eine große Lehre. Ich finde, das ist genau der richtige Beweis dafür, dass Leute, die eigentlich nicht in solchen Formaten sind, unbedingt weiter gecastet werden müssen, weil die ja wirklich auf alles angesprungen ist, ne? Auf jeden... Ja. Auf jede Kleinigkeit, die ihr die Redaktion da reingeschmissen hat, die irgendwie vor jede Wahl, vor die sie gestellt wurde, das war alles eine riesige Krise für sie. Und die hat sich da immer einen Kopf gemacht und hat sie aufgeregt und hat genau die richtigen Emotionen quasi gezeigt. So, ne, da lacht eine Cecilia drüber oder da lacht ein Mike drüber, weil die das halt tausendmal kennen. Aber die ist halt über jedes Stöckchen gesprungen. Und Mimi war für mich auch so eine Überraschung. Aber ja, Bea war... Also man erwartet nicht so, dass man mit ihr Sympathien hat, ne, aufgrund des Berufs und ne, hat jetzt nicht den besten Ruf. Man ist ja dankbar über jeden, der mal so unbequeme Fragen auch stellt, ne, das ist ja sowieso so. Und bei ihr war es halt dazu noch so, dass sie gar nicht so kontrolliert war, wie man jetzt denken würde. Ne? Man würde jetzt denken, so eine Promi-Expertin, die das ja auch hauptberuflich alles schaut wahrscheinlich, die weiß, wie sie sich präsentieren muss, damit sie da nicht irgendwie sich lächerlich macht oder so. Aber sie hatte da gefühlt gar keine Angst davor, sondern ne, da hat die da rumgetwerkt und so, die hat diese ganzen Sachen mitgemacht. Ja. Und das fand ich auch ziemlich gut. Und Jochen ist halt jemand, der mir natürlich auch gut gefällt, weil er so den Anschein aufrechterhält, dass er irgendwie so taktisch daran geht und da irgendwie ja keine Angst hat, auch Leute zu nominieren und keine Angst vor Konfrontationen hat, auch sehr ehrlich ist und sehr direkt ist und so. Und das ist natürlich auch ganz cool.
Ja, ich mochte den auch voll gerne. Also der hat ja die ersten drei Tage nur gepennt, weil die ersten drei Tage haben die ja nichts zu essen bekommen, weil die noch in den Späti durften. Und deswegen haben die nur Haferflocken gehabt. Und ich hatte halt so keinen Bock auf Jochen, weil der wirklich die ganze Zeit nur gepennt und hat nichts gesagt und so. Und ich war so, oh nee, gar keinen Bock. Und dann irgendwann ist er halt aufgewacht. Und ich fand diese eine Situation so unfassbar witzig. Da war er mit Verena zusammen im Sprechzimmer. Und sie hatten diese Nominierten-Medaille und hätten eigentlich es unter sich ausmachen müssen, wer die jetzt bekommt, weil sie ein Spiel verloren haben. Und dann hat er es einfach so eiskalt, ja, wir geben das jetzt Sarah gesagt. Und das fand ich so witzig, weil das einfach so aus nichts kam.
Und da waren sie ja mit den anderen verbunden. Also da haben die anderen gesehen, was da im Sprechzimmer passiert. Ne?
Oder so, nö, wir geben das jetzt Sarah. Und das fand ich einfach so lustig. Und der hat halt voll Bock, das Spiel zu spielen. Und das mag ich an dem. Und es gab auch gestern so eine lustige Situation. Da hat, die haben ja immer diese kleinen Aufgaben im Container so tagsüber. Und sein Team hat gewonnen und dann haben die Kaffee bekommen als Belohnung. Und die gehen ja immer, also die Stream-Zuschauer wissen ja, die gehen immer einmal am Tag in diesen Raum, wo die ganze Zeit laut Musik läuft, weil die irgendwelche Kamera auswechseln, Live-Show proben, bla bla bla. Und normalerweise pennen die halt alle dort und Jochen hat einfach 3 Stunden durchgetanzt. Der hat diese Musik richtig gefühlt und hat einfach die ganze Zeit gedanced. Und dann hat er dann später zu Bea gesagt, ja, ich habe mich da gefühlt wie so in meiner Jugend, als ich da im Club war. Und das fand ich einfach richtig witzig. Also der hat auch gute Geschichten zu erzählen. Der ist einfach so ein Typ, den man einfach nicht so oft sieht im Reality-TV. Und das finde ich sehr erfrischend irgendwie.
Ich finde auch ein guter Kandidat für die Verräter übrigens, den
ja,
man sich mal
voll.
aufschreiben sollte. Ja, aber der Rest, also wer, glaube ich, beim Publikum noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist Sinan, ne? Der TikToker. Der, glaube ich, hatte jetzt beim also ich habe immer so ein bisschen auf Twitter gelesen, da hatte er jetzt nicht die Riesensympathien, ehrlich gesagt. Und auch im Haus war es ja ganz zwiegespalten. Also einerseits war er irgendwie schon in der Gruppe so drin, was ich so gesehen habe. Aber andererseits gab es halt immer wieder so Auseinandersetzungen mit ihm, von wegen, du bist so kamerageil und du bist fake und sowas. Und das hat mir eigentlich auch ganz ordentlich gefallen, weil das eine Sache ist, die bei Tim damals im Dschungelcamp nicht so kam.
Genau,
es hätte aber auch machen können. Ne? Er hat auch genügend angeboten in der Hinsicht. Aber bei Sinan ist es jetzt mal so ein bisschen gekommen. Und ja, so ganz hart war es ja nicht, ne? Man hat jetzt nicht ausgegrenzt oder so und der hat dann auch immer wieder sich entschuldigt und so. Aber dieses Auf und Ab bei so einem TikToker hat mir mal ganz gut gefallen eigentlich.
Ja, ich fand das auch ganz gut, weil ich glaube, der ist so mit dem Plan da reingegangen und der Plan ist halt so null aufgegangen, weil die Leute halt gecheckt haben, okay, der betreibt jetzt, der legt sich irgendwelche Sachen zurecht, der erzählt Sachen falsch weiter und so und versucht Sachen nur so für die Aufmerksamkeit zu machen oder vor allem auch versucht mitzureden. So,
der schaut aber in die Kamera.
Ja, ja, weil der ist halt so 10 Jahre jünger als so die Reality-Stars, die da drin sind, das ja auch schon die Jüngeren sind und dementsprechend hat der ist auf einem ganz anderen Level, der befindet sich in einer ganz anderen Lebenssituation. Aber was ich ganz schön fand, dass man so viele echte Momente gesehen hat und der ist einfach noch nicht so abgebrüht, glaube ich. Also Tim ist super abgebrüht in dieser Bubble und ich glaube, Sinan hat auch viel Scheiße gemacht schon, aber ich glaube, der kann es doch rausschaffen. Der kann es doch aus der TikTok-Bubble rausschaffen und irgendwie vielleicht normal werden, aber ja, ich glaube, es wird ultra schwierig. Aber da hat man so gesehen, wie toxisch diese Bubble ist und was die einfach mit den Menschen machen. Ja, und er hat mir auch ein bisschen leid getan, dass er dann auch rausgeflogen ist, weil ich finde, er hat das auch nicht so verdient gehabt, dass dann auch Cecilia und Elena, die ja so seine engsten Bezugspersonen waren, sich so krass gegen ihn gestellt haben nach so einem Streit. Das war schon echt heftig. Das hat er auch nicht verdient gehabt.
Ja, ansonsten ja, würde ich jetzt nicht mehr so großes Scheinwerferlicht auf irgendjemanden lenken wollen. Also ich meine, Cecilia ist finde ich ein spannender Fall, weil sie jetzt in so ein Live-Format wieder gegangen ist nach dem Dschungelcamp. Ja. Jetzt auf jeden Fall eine bessere Figur als im Dschungelcamp macht, aber jetzt schon auch ganz klar weniger Screentime hat als beispielsweise bei Kampf der Reality Stars oder sowas. Ne? Und man merkt einfach, also ich finde, sie wirkt auch so ein bisschen kraftlos, muss man sagen. Wahrscheinlich auch wegen der ganzen Essenssituation und so. Aber andererseits ist es, glaube ich, einfach wirklich ein Problem für sie, ja, eben nicht nur diese lustigen Sprechzimmermomente zu haben. Und wenn du dann auch nicht so einen Spielpartner hast, wie mit Maurice, ne, bei Kampf der Reality Stars, sondern eher so eine große Schwester sein musst für Sinan, für Elena in ihrer Ausnahmesituation, für Leila teilweise und so. Also, das ist einfach undankbar für sie, habe ich das Gefühl.
Ja, ich finde es auch super schade, weil ich glaube, sie könnte halt viel mehr liefern, aber sie ist da einfach an die falsche Person geraten mit Elena, weil ich glaube, die beiden, ich hatte es ja vorher schon gesagt, die beiden steigern sich schnell in Sachen rein und da keiner kann die andere Person so ein bisschen runterbringen und das ist halt super schade, weil sie halt so viel Potenzial hat und das irgendwie nicht so nutzen kann. Man hat sie auch gemerkt, sie war einer der, die am wenigsten Anrufe bekommen hat. Ich glaube, dass sie nicht so viele Fans hat und ich glaube, dass sie da auch bald angezählt sein wird, was halt sehr schade ist, aber ja.
Ja, wir nehmen am Mittwoch auf, ne? Vielleicht ist sie schon zu dem Zeitpunkt lange, lange raus. Ja. Also vor der Mittwochsausgabe. Mhm. Ja, und wie gesagt, der Rest, Max Kruse, ne, im Prinzip, wie man es erwartet, ne? So ein kontrollierter, ja, Auftritt und einigermaßen sympathisch.
Ja. Ich finde ihn richtig gut, also ich war auch voll überrascht, weil ich finde, der kann richtig gut so Geschichten erzählen, also ich höre dem richtig gerne zu, wenn er dann so seine alten Storys da erzählt, da irgendwie da im Club, wo er dann die 70.000 Euro vergessen hat, also ich weiß nicht, ich finde den irgendwie, der macht sich da sympathisch und ich finde es auch so witzig, dass er da seine Shisha hat und dann einfach die im Whirlpool raucht, dann da an dem Platz dort, wo die immer am Rauchen sitzen, ja, ich mag den richtig gerne da drin.
Wir müssen jetzt noch über ein Thema reden, und zwar Thema Produktion, Thema Moderation, Thema Spiele. So.
Ja, das ist der beste Part.
Ja. Also, wir haben ja schon einiges erlebt bei Promi Big Brother, ne? Aber seit dem letzten Jahr ist es natürlich auch so, dass wir eine besondere Freude an den Spielen auf einmal wieder haben, weil sie sich entschieden haben, nicht mehr Jocho die ganzen Spiele machen zu lassen, sondern einen eigenen Spielemoderator extra eingekauft haben. Und zwar Robby Hunke, der ja eigentlich Sportkommentator, Sportmoderator ist, ne?
Ja.
Und der da so einen sportlichen Ehrgeiz hat, originär, aber das Ganze mischt mit so einer, ja, ich probiere jetzt auch mal so dieses Show-Element aus und will so ein bisschen Entertainment auch machen. Und diese Mischung, die ist auch in diesem Jahr wieder, also, Das ist wirklich großartig.
Das ist so geil, weil ich finde, ja, wie immer, die Show ist nicht so spannend, der Livestream ist viel cooler, aber ich freue mich jeden Abend auf Robby, weil ich immer so denke, okay, was passiert jetzt? Welchen Spruch haut er raus? Und das ist einfach, also ich weiß nicht, das ist auch so eine Sache, also das muss man einfach sehen. Ich habe dafür keine Worte, wirklich nicht.
Ja, also schaut auch Jules TikToks an dazu. Also du hast so einen kleinen Zusammenschnitt bei TikTok gemacht, natürlich.
Ja, aber die wurden jetzt gesperrt.
Was? Wie?
Ja, die wurden gesperrt.
Nee.
Ja. Doch von hier 7up Entertainment oder so wurden die gesperrt wegen Urheberrechtsverletzung.
Aber wir sind doch befreundet mit 7up Entertainment.
Ich verstehe es auch nicht.
Oder wie auch immer.
Das finde ich richtig frech. Und stand so, ja, mein Konto wird bald gesperrt, wenn ich nochmal was hochlade.
Okay.
Ich muss, okay. Ja.
Müssen wir Kevin Körber anrufen, ob er da was machen kann oder so.
Fände ich
unfair. Ja, ansonsten lass mal bei Twitter hoch, ne? Da ist Meinungsfreiheit. Oder?
Ja.
Elon Musk. Der wird es sicher nicht runternehmen.
Ich werde ich da nicht gesperrt. Da folgt mir auch ProSieben vielleicht.
Ja.
Vielleicht hilft das.
Naja, okay. Ja. Was würdest du sagen, war dein Lieblingsspiel bisher? Ich fand das mit der Eisenbahn ganz gut. Also,
ja.
Wo sie diese, also zwei Leute, ne, mussten dann quasi einer fahrenden Eisenbahn immer vorne dran die Gleisstücke legen, ne, damit die Eisenbahn quasi nie auf dem Boden fährt, sondern immer auf dem Gleis weiterfährt.
Mhm.
Das fand ich auch wirklich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, das Spiel.
Ja.
Weil es dann auch dazu geführt hat, dass, also ne, in der Hektik kann das ja auch mal passieren, aber dass dann so wirklich blöde Entscheidungen getroffen werden, kurz vor dem rettenden Ufer dann nochmal die Kurve in die komplett andere Richtung genommen wurde und so.
Ja.
Das fand ich ganz gut. Mit Verena und das war ja, glaube ich, das Spiel mit Verena und
Alida,
ne? Ja, ja.
Ja.
Genau. Mhm. Ich fand das jetzt auch von Dienstag gut, mit Jochen Bendel und mit Aaron, die da in der Mitte saßen.
Ja,
so einem,
ja, das war auch gut, ja.
Da so gedreht haben auf so einem Drehrad und dann außen so Hindernisse da quasi immer schneller sich bewegt haben und Max Kruse und Mike sich so drunter und drüber schlingeln und springen mussten. Das war tatsächlich auch einigermaßen spannend. Aber ansonsten, ja, hatten wir natürlich auch einige so kleine Fehlerchen, die sich immer wieder eingeschlichen haben in der Produktion.
Kleine.
Also wo dann,
naja.
Also, da wurde dann irgendwann mal.
Also, man kann wirklich, also die Uhr nachstellen, das ist einfach so, man fragt sich so, okay, geht heute wieder was schief? Und die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ hoch. Also, ob es das ist, dass die falsche Musik eingespielt wird oder das falsche Wort eingeblendet wird für die Zuschauer oder Robby hat sich verrechnet oder Big Brother sagt einfach komplett
eins,
das Gegenteil.
Eins, zwei, drei.
Ja. Und dann bei dem Spiel mit Elena und Mike, wo er dann sagt so, stopp, komm zurück. Und Mike dann so zurückholt, weil er es einfach falsch rum erklärt hat. Also, ja, also ich weiß auch nicht. Es ist einfach,
also das Highlight war auf jeden Fall, als es so eine Schätzaufgabe war, ne? Und Robby sich so ganz knapp verrechnet bei der Bekanntgabe der GewinnerInnen und dann ist auf einmal, ne, die Siegermusik wird schon eingespielt und die freuen sich da und dann hieß es, ach nee, stopp, ich höre gerade, ich habe Abi in NRW gemacht und deswegen muss ich leider euch sagen, das genau andere Team hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann war, hier, geht wieder zurück in den Container. Und so, und dann ist so, schafft ihr es, eine einfache Subtraktion zu machen, da oben in der Regie? Oder selbst Robby Hunke in seinem Kopf. Also, das kann ja wohl nicht sein.
Ja. Oder auch allein das mit dem 1, 2. Das war ja, weil am Freitag der Stream schon lief, so eine Stunde lang, obwohl der eigentlich am Samstag gestartet wäre, und da haben die einfach die Proben gezeigt, so. Das ist halt echt so, also das ist aber auch kein Auffällt, das finde ich so verrückt einfach. Ich finde, das hat auch für mich so ein bisschen diesen Zauber von Big Brother zerstört, weil dieser Sprecher halt dann so fragt, oh, sollen wir jetzt nochmal? Okay, nee. Und dann reden wir so im Off kurz, so, ah, Bewohner, nein. So.
Also ich finde, es hat dann andererseits wieder den Zauber von Big Brother, weil die erste Staffel oder so, die waren ja auch noch so ein bisschen amateurhafter, ne? Mm. Und es hat diesen Charakter von einem TV-Experiment, was es aber nach 20 Jahren Big Brother eigentlich nicht mehr haben sollte. Wahnsinn, was da teilweise für Fehler passieren. Und man sich denkt, ist es jetzt gerade hier Ausbildungsfernsehen oder machen wir hier Primetime Sat.1 für viele Millionen? Okay, dann war das Promi Big Brother. Mal schauen, ob was passiert.
Ja, der Späti. Ja. Oh ja. Späti. Das ist ja auch eine Neuerung. Und ich muss sagen, als ich gehört habe, so Aaron sitzt da drin, war ich so, nee. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich finde das eigentlich ganz cool. So, ich finde Aaron in der Rolle auch super irgendwie, weil er wieder so ein bisschen der Freche sein kann. Aber der hilft denen ja auch voll. Und dieser random Dude, der da immer so sitzt, das hat so ein bisschen Charakter. Und ja, ich finde, man muss auch mal vom Penny mal wegkommen. Also ich finde das eigentlich eine ganz nette Erneuerung.
Ja, ich glaube, sie mussten, ne, weil wahrscheinlich dieses Penny Placement auf einmal weg war und dann sie sich was überlegen mussten. Ja. Ich werde, glaube ich, nicht so ganz warm damit. Also ich finde, man hat halt ersetzt das Hin und Her zwischen Big Brother und den KandidatInnen mit Aaron Troschke und die KandidatInnen. Und da ziehe ich Big Brother vor, weil ich halt dieses Stornieren-Ding immer wieder eigentlich lustig fand. Vor allem, wenn dann immer wieder, und das ist ja eine sehr gute Neuerung, die vor ein, zwei Jahren auch gemacht wurde, dass man immer abwechselnde KandidatInnen hat und nicht immer dieselben Leute, die das ja dann irgendwie gut können, sondern jetzt muss jeder mal und das ist auch gut so.
Nö, ist auch fair, aber ich find's, ich mag's ganz gerne. Also ich fand das auch witzig mit Max und wo der so ein bisschen seine Spielsucht wieder so gegettet hat mit diesem Rat, wo er ihm dann so ein Angebot gemacht hat, dass er wieder doppelt so viel gewinnt. Das fand ich ganz lustig. Oder das mit Mimi, der Moment, wo sie auch komplett einen Zusammenbruch bekommen hat da. Im Späti, weil sie ja da irgendwie den Einkauf hätte verkaufen können für, ich glaube, dass sie jemanden schützt oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ja. Gut, dann leiten wir aber jetzt über, oder? Oder gibt's noch was?
Ja, ist gut.
Okay. Ja, wir gehen rüber zu den Verrätern. Und da ist auch jetzt schon in den ersten beiden Folgen, die wir gesehen haben, eine meiner TV-Momente des Jahres dabei. Übrigens, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ja, doch, auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Ja, ich wollte einen kleinen Teaser vorne wegschmeißen. Aber ja, wir gehen mal der Reihe nach. Also wir haben die zweite Staffel von Die Verräter, das Halloween-Special. Was ja vor allem deswegen das Halloween-Special ist, weil da so ein paar Skelette rumstehen, so ein bisschen so Spinnweben rumhängen und so weiter. Also okay, die Challenges sind auch so ein bisschen in diesem Stil gestaltet, ne, mit den Kürbissen und so.
Ja.
Aber naja, also es ist jetzt nicht wirklich gruselig oder sowas, ne? Es ist dasselbe Spielprinzip auch, ne? Es ist ein anderes Setting und man wollte es so ein bisschen eventiger, glaube ich, programmieren wahrscheinlich, aber es hat, wie gesagt, es hat dieselben Bestandteile. Was formal anders ist, ist, dass es jetzt bei RTL Plus läuft, hauptsächlich, ne, oder vorrangig. Es läuft, glaube ich, auch linear bei RTL, aber es ist deutlich kürzer, ne? Die Folgen sind kürzer.
Ja, irgendwie habe ich das nicht genau verstanden, weil die erste Folge ging 1,5 Stunden und die zweite nur 35 Minuten.
Ja, genau. Also
was ist das jetzt? Also ich kann mir vorstellen, also am Ende war das ja auch so, also die haben ja die erste Folge im Fernsehen gleichzeitig ausgestrahlt, also auch am Donnerstag, also letzten Donnerstag um 20:15 Uhr. Und am Ende kam ja dieser Sprecher oder beziehungsweise Sonja hatte gesagt, ja, und wenn sie wissen wollen, wie es weitergeht, weil das war ja dann einfach nur, was war denn am Ende? Die haben das Spiel gespielt, die Verräter ernannt.
Ach so, da war, dann, wen machen die Verräter jetzt zum weiteren Verräter?
Genau, wen machen sie jetzt zum weiteren Verräter, genau. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass die dritte Folge dann einfach auch wieder 1,5 Stunden lang ist und auch so wieder in dem Ding, wie es letztes Jahr war, also Anfang Tod, dann die Spiele und dann am Ende Diskussion. Und am Ende erwählen die dann, diskutieren dann nochmal die Verräter. Und ich glaube, das haben die einfach nur gemacht als Teaser, damit die Leute auf RTL Plus bekommen. Und deswegen haben wir eine zweite Folge gehabt. Aber ich kann mich auch irren.
Ja, kann auch sein, ne? Also ja. Man merkt, sie arbeiten deutlich mehr mit Cliffhangern so.
Ja.
Ich glaube, das war wahrscheinlich das Problem, dass viele die erste Folge geschaut haben, aber danach nicht mehr so viel.
Ja,
also
dass
man diese Conversion besser hinkriegt. Kann ich mir vorstellen, dass es klappt. Ich habe auch die kürzere Folge irgendwie gern genommen, ne? Also das fand ich jetzt nicht zu kurz. Also wie gesagt, ansonsten ist es wie immer, ne? Aber jetzt mal zur Besetzung vielleicht, ne? Sonja moderiert. Ansonsten haben wir den Cast ja schon besprochen. Ich glaube, auffällig ist natürlich wieder so dieses, da sind ein Haufen SchauspielerInnen dabei. Sind die jetzt besonders gefährdet oder sind die jetzt, sind die Verräter, weil die können ja lügen und so weiter. Und dann ist auch Bruce doch großer Teil dieser ersten Folgen gewesen, weil er sich natürlich immer so ein bisschen komisch verhält. Also das ist halt einfach Bruce Danells Persönlichkeit, glaube ich, dass er so ein bisschen komisch ist. Und ja, der Rest ist auch interessant und vor allem spannend ist halt die Tatsache, dass da ja diese InfluencerInnen in Anführungsstrichen da drin sind, ne, mit Gerda, Jessica und mit Helge Mark, die ja auch zusammen zu dritt verkündet wurden, die auch ganz klar irgendwie so eine Verbindung, glaube ich, zum RTL Plus Publikum sein sollen. Ja. Dass man die da mitgenommen hat, hat sich jetzt, finde ich, in den ersten zwei Folgen schon als, nicht als Fehler, aber zumindest man merkt deutlich, dass da ein Unterschied da ist zu den anderen, finde ich, so in der ganzen Herangehensweise.
Ja, schon auf jeden Fall.
Und dass die jetzt, ne, Spoiler ab jetzt sozusagen für wer sind die Verräter und wer wird dann auch gekillt und dass die dann auch so eine entscheidende Rolle spielen bei den Verrätern, das fand ich schon auch auffällig. Also, ne, die Verräter sind ja, das ist ja der erste Spannungsmoment, wer sind die Leute, die dann die anderen töten sollen. Also es sind Marina Hörmannseder, die Designerin, ne, bei Germanys, wie sie gesagt hat, dann noch Oana Nikiti von Let's Dance und DSDS war sie auch dabei. Supertalent, glaube ich, auch mal in der Jury, oder? Glaube ich.
Ja, genau, ja. Mhm.
Und Gerda Lewis, ne? Auch Verräterin, so. Und da habe ich mir schon gedacht, also wissen, also klar, ne, hat ja auch Jana gesagt, als sie hier war, so diese Sache mit, was da immer auf, was war das, Ibiza oder wo war das? Diese eine Mädelsurlaub da, wo sie so die Leute gegeneinander ausgespielt hat. Von mir aus kann sie das so ein bisschen, aber sie ist da für mich in dieser Position schon auch ein bisschen so drin, weil sie als erstes oder weil sie relativ schnell sich verdächtig machen wird, damit man schnell auch einen Verräter enttarnt und dann ersetzen kann. Also ich glaube, das ist bewusst so gecastet, dass man Gerda so ein bisschen zum Fraß vorwerfen kann, den Leuten.
Ja, ich hatte irgendwie gehofft, dass sie länger durchhält und dass sie das ganz gut macht, weil ich hätte es ihr auch irgendwie gewünscht. Und sie hatte ja auch gesagt im Gespräch mit Sonja, dass sie halt gerne diese Rätselspiele spielt. Und das kann ich auch bestätigen, ich folge ihr auch.
Du hast schon mal mit ihr Cluedo gespielt, ja?
Ja, aber dann hat sie halt, also sie hat sich ja auch direkt schon verdächtig gemacht. Also ich glaube, wer war das nochmal, der direkt, war es Gülcan, die schon direkt so gemerkt hat, okay, Gerda hat so ein bisschen verunsichert geguckt, als sie dann halt die Augenbinde abnehmen durften. Und auch, also wir reden ja bestimmt gleich nochmal über den entscheidenden Moment, aber auch schon davor, finde ich, hat sie sich schon sehr verdächtig gemacht. Und ja, also ich glaube, auch wenn dieser große Moment nicht geschehen wäre, dann glaube ich, wäre sie auch mit einer der Verdächtigen gewesen, denke ich mal.
Ja.
Wäre auch rausgeflogen.
Sie ist einfach viel zu nervös, finde ich. Ich finde, das sieht man ihr auch an.
Ja.
Also sie ist das eine. Dann hast du ja noch Helge Mark und Jessica dabei. Zu Helge kommen wir gleich. Aber zu Jessica zuerst. Die ist ja auch völlig von der Rolle in der ersten Folge. Ne?
Ja.
Die spielt im falschen Film mit, so in der ersten Folge. So, ne? Und spielt natürlich völlig falsch, weil sie sich sowas von verdächtig macht, obwohl sie noch nicht mal die Verräterin ist. Das ist halt schon auffällig, dass es dann Gerda trifft, die Verräterin spielen soll und Jessica, die nicht die Verräterin spielen soll, aber die hier ja wie die Axt im Walde da durch diese Saloons da geht und da eine Anschuldigung nach der anderen rausballert und einfach sich so auf private Fäden einlässt und irgendwie so overacted, dass man nur denken kann, dass sie aus der Ruhe gebracht wurde. Wahrscheinlich, weil sie von Sonja angetippt wurde. Das ist ja die Theorie.
Ja, ich habe mich irgendwie so gefreut, weil ich dachte mir so, okay, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn jemand so ein bisschen diese aktive Rolle spielt, also aktiv nachfragt und so zu Pi sagt. Ich frage mich, ob sie die erste Staffel gesehen hat, weil da muss man ja auch gemerkt haben, dass man halt eben, wenn man so aktiv und laut ist, dass man da schnell rausgeworfen wird von der Gruppe, einfach weil du dich damit automatisch schon verdächtig machst und die Leute, die immer relativ still waren, relativ weit gekommen sind. Also ich fand es halt dann einfach ein bisschen unterhaltsam, so, aber dann ist sie ja auch zurückgerudert und ich glaube, das hat ja auch ganz gut getan.
Dass sie dann aber natürlich die Aktion bringen als Verräter, ne, von 1 auf 2, dürfen sie ja eine weitere Person, eine vierte Person zur Verräterin machen. Und sie entscheiden sich halt für Jessica. Was dann so ein großer Double Bluff ist, dass man wieder sagen kann, gute Entscheidung, ne? Weil wer denkt jetzt noch, nachdem sie sich so verhalten hat, dass sie die Verräterin ist? Aber ich finde es trotzdem eine schlechte Entscheidung. Also vor allem an Gerdas Stelle. Also eigentlich machen sie das Gleiche, was, glaube ich, in der letzten Staffel ja auch passiert ist, dass sie so jemanden auswählen, wo sie sich sicher sind, dass die Person dass man die auch leicht opfern könnte.
Ja.
Das Problem ist nur, dass Gerda ja auch schon super sass ist und auch eigentlich so ein Bauernopfer eigentlich ist. Also eigentlich sind es mit Jessica und Gerda zwei Bauernopfer, die sie haben. Und es würde mich wundern, wenn die beiden es wirklich ohne Nominierung schaffen. Also bei einer wissen wir es ja schon, dass sie es nicht geschafft hat.
Ja, ich finde bei Marina Loana, ich finde die halt richtig gut gewählt, im Gegensatz zu Jessica und Gerda, obwohl natürlich diese Rolle Bauernopfer natürlich auch gut spielen kann. Aber ich finde die beiden richtig gut, weil man so gemerkt hat, die verstehen sich so richtig gut zusammen und die sind halt ein richtig gutes Team und die haben auch sofort gecheckt, okay, die haben in dieser Diskussion verstanden, okay, Gerda, ja, it's over und haben auch sie nicht verteidigt oder in Schutz genommen und haben sie auch mitgeopfert. Also ich glaube, die können das relativ schnell erkennen und ich glaube, die können dann auch ganz gut Jessie opfern, was ich nicht hoffe, dass es deren Plan war oder dass sie dann irgendwie sich da zu zweit taktieren und denken so, ja, wir können die dann einfach rauskicken, wir brauchen die nicht, wir machen das jetzt zu zweit, ziehen wir das durch. Ja, ich würde es mir wünschen, dass sie noch ein bisschen länger drin bleibt, aber ich glaube, so unsere Main Characters und die noch ein bisschen länger drin bleiben werden, sind halt Marina und Oana.
Also ich glaube, die einzige Wahl, die Gerda gehabt hätte, wäre halt Jessica zum Fraß vorzuwerfen, also direkt zu sagen, die ist die Verräterin, ich weiß es, ne? Und sie auch dann zu wählen. Einfach um sich selbst zu retten. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen.
Ja, aber sie ist halt mit Jessie befreundet und deswegen, glaube ich, hat sie das nicht gemacht. Also würde sie das niemals machen.
Ja, aber genau das ist halt dieser Grund, halt Ding, warum ich glaube, dass es einfach falsch ist, solche Leute da reinzunehmen, weil die das halt nicht ausblenden können. Und weil die halt nicht gute Spielerinnen sind. Tut mir leid. Also ich glaube, im Reality-Segment hättest du halt wirklich andere gefunden, die besser gewesen wären. Ne, da hättest du die beiden nicht unbedingt gebraucht. Ja. Auch Leute, die mit so einer großen Followerzahl. Ich glaube, da hättest du Leute gefunden, die nicht die beiden sind. Die sind für mich einfach falsch besetzt. Tut mir leid.
Ja, ich würd Jessica noch mal eine Chance geben. Weil sie halt, also ich würd sie jetzt nicht komplett abschreiben. Also es wird Gerda so, das kann man jetzt auch nicht mehr retten. Aber ich glaube, vielleicht überrascht sie noch. Also ich würde es für mir sie, also ich würde es sehr ihr wünschen, so, weil ich sie eigentlich ganz cool da drin finde, auch wenn sie so ein bisschen komisch spielt, aber.
Ja, also jedenfalls hat Gerda für einen meiner TV-Momente des Jahres gesorgt, weil es gab dieses Spiel, ne, sie mussten da irgendwelche Rätsel lösen und dann vor allem aber nach einem Schlüssel, glaube ich, oder sowas, nach irgendwas mussten sie suchen in so Gegenständen, Sachen aufmachen und alle so einzeln und dann hat Gerda irgendeine Tasche geöffnet. Und da drin war nicht der Schlüssel, sondern da drin lag die Karte, mit der du dich schützen kannst. So. Und neben ihr stand Helge, Marc, der Influencer auch. Dann hat Gerda ja gewusst, die ja zu dem Zeitpunkt Verräterin war. Scheiße, ne? Jeder schaut auf mich, was mache ich jetzt? Helge steht neben mir, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, dass ich gerade diese Büchse geöffnet habe, wo diese Karte drin ist. Dann zeige ich es ihm sogar aktiv, ne, Helge, hier, schau mal, was ich hier habe, so nach dem Motto, alles so ein bisschen nonverbal und Helge nimmt sich diese Karte einfach, steckt sie sich ein und in dem Moment kommt Massimo Sinato vorbei und fragt so, hä, was ist hier los? Und keiner sagt irgendwas, Massimo rennt wortlos weg rutscht aus, alle sehen's. Und es ist eine ganz komische Situation, weil danach natürlich irgendwo rauskommt, was da passiert ist. Aber das Einzige, was nicht rauskommt, und ich verstehe es wirklich nicht, ich habe mir die Szene nochmal angeschaut, ich habe Anni neben mir gehabt, wir haben das diskutiert, was ist denn hier genau passiert? Weil Massimo steht neben Gerda und Helge. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie die Augen zu hatte, oder er steht neben den beiden. In dem Raum stehen noch zwei, drei andere Leute. Und es ist aber ein Rätsel, was den kompletten Abend über gespielt wird. Wer hat jetzt diese Karte eingesteckt? Ja. Und keiner hat Helge gesehen. Also was ist denn da? Was ist da los? Und also ich glaube, der Punkt war wirklich, dass Massimo Sinato ausgerutscht ist, wie in so einem Sketch-Comedy-Film, einfach so ausgerutscht ist und alle auf ihn geschaut haben und dann völlig ignoriert haben, dass Helge, also wie so ein altmodisches Mr. Bean-Ablenkungsmanöver. Und das hat ausgereicht, dass Verwirrung hoch 10 war und niemand wusste. Und ich dachte mir, habe ich jetzt irgendwas nicht gesehen? Oder der hat doch einfach die Karte eingesteckt und da standen 5 Leute daneben. Was ist denn das genau das Problem?
Also Massimo hat es ja gesehen. Ja. Und voll lange hat er einfach so getan, als wüsste er es nicht. Und das habe ich ja auch gar nicht verstanden. Also du hast es doch gesehen, dann sag es doch. Also
jeder dachte, er muss da irgendeine Taktik fahren, also auch Helge, ne, hätte er einfach sagen können, ne?
Ja, sie hat eben. Er hat auch so lange gewartet. Ja.
Und ich habe es nicht richtig verstanden, warum Gerda das. Es war ja voll der gute Grund, um sie zu verdächtigen, ne? Ja. So, oder irgendwie das zumindest zu hinterfragen, warum sie das getan hat. Er wusste nicht, was er machen soll. Massimo wusste auch nicht, was er machen soll. Und Gerda war völlig verwirrt, glaube ich, weil sie nicht gecheckt hat, warum keiner das anspricht. Und sie dachte dann auch, sie muss irgendeine komische Rolle spielen.
Ja.
Und es war ganz merkwürdig, wo die alle in ihrem Kopf waren, weil es wäre so einfach gewesen, ne? Also, warum hast du das einfach dem Helge gegeben? Helge fragt, ja, stimmt, warum hast du es mir eigentlich gegeben? Also, und zum Schluss wäre es gewesen.
Gerda war halt super verwirrt und so. Aber ich dachte mir nur, Moment, Gerda, steck es einfach ein. Bitte, steck es ein. Bitte, tu es einfach. Und sie hat es nicht gemacht. Und das ist,
Es gibt keinen verdienteren Auszug, finde ich, als Gerda. Weil sie hat das Spiel völlig unterschätzt, glaube ich. Sie war völlig im falschen Film. Und war da einfach lost. Ne? Es war auch eine blöde Situation, muss man sagen, die jetzt so in der ersten Staffel noch nicht da war.
Nee.
Aber
weil sonst das Schild war ja immer so, dass die da in diesen Waffenraum gegangen sind.
Ja.
Und da waren die immer alleine. Und dann konnten die es ja alleine so sich damit beschäftigen und dann einstecken und so. Ja. Und das war ja jetzt nicht so.
Ja. Wer ist denn bisher da dein Liebling so? Ne? Abseits von den Leuten, die wir jetzt schon irgendwie gehabt haben.
Ich muss überlegen, es sind so viele Leute. Also ich finde halt, wie gesagt, Uana überraschend, weil Uana, ich muss sagen, hat jetzt nicht so in der Let's Dance Community nicht so einen guten Stand. Und ich wusste nicht genau, was sie da macht, aber ich finde sie richtig überraschend cool in der Rolle. Und sie macht das richtig gut. Und ich glaube, sie ist, she's made to be a Verräter. Ich sehe Marina. aber sonst hat man ja nicht so viel. Also man hat viel gesehen, aber irgendwie habe ich jetzt von diesen normalen Kandidaten nicht so viele. Ich glaube, es war Gülcan, oder? Und ich dachte kurz, so, sie macht hier den Pascal Hens, weil sie auch direkt Gerda verdächtigt hat und ich weiß gar nicht, was, Marina oder Oana oder so? Und ich glaube, Jessie auch. Und da war ich so, und man sieht ja auch im Trailer, dass Marina und Gülcan so ein richtiges Face-Off haben werden, also mit Geschreie und Geheule und so. Und da bin ich halt auch sehr gespannt drauf, ob wir da irgendwie wieder was Cooles haben werden. Aber sonst irgendwie, Jimmy ist halt da, ne? Der hat Billard gespielt, aber mehr habe ich mir jetzt auch nicht so von ihm gemerkt.
Ja, er war ganz am Anfang mal so kurz in so einer Situation, wo er irgendwie, ne, weil er irgendwie falsch geguckt hat bei der Bestimmung der Verräter, ne? Da war er mal kurz so im Bedrängnis. Hier geht's der Asset-Boy, also der Junge, wie heißt er nochmal?
Tuna, keine Ahnung. Bei GZSZ heißt
er Tuna. Ja. Den finde ich noch ganz gut. Thomas Drechsel, überhaupt die Frage, wen hättest du als Verräter zur vierten Verräterin Verräter gemacht?
Hätte, glaube ich.
Ne, das ist ja die Wahl zwischen Bauernopfer oder jemand Gutes, so.
Ja, ich hätte schon jemand Guten genommen. Also, wenn ich, glaube ich, Verräter wäre, dann hätte ich schon gern, dass ich noch jemanden Starken im Team habe. Vielleicht, also Thomas Drechsel ist eigentlich auch schon ein Kandidat, der, glaube ich, ganz gut geeignet dafür wäre, weil ich glaube, viele Leute denken, der ist so ein loyaler Typ irgendwie. Also, ich weiß auch nicht.
Ja, ich hätte ihn auch, so nämlich auch genommen. Also, ich hätte ihn genommen oder Moritz Hans, so. Weil beide
Moritz Hans?
Nee, wie heißt er? Nee, hier der andere Turner.
Ninja Warrior? Ach so, Philipp Boy.
Philipp Boy, mein Gott, ja. Ich wechsle die immer. Ja. Philipp Boy. Einen von den beiden, weil beide so irgendwie so Everybody's Darling waren und beide irgendwie eher so in Richtung investigierend gegangen sind. Und beide, glaube ich, auch deswegen unauffällig gewesen wären. Also ich hätte einen von beiden genommen. Weil die älteren Schauspieler waren ja alle irgendwie auch schon am Pranger. Dana Schweiger war auch schon so ein bisschen im SAS. Also schwierig, ich hätte jemanden von den beiden genommen, glaube ich.
Also ich hätte auch niemals, würde ich einen Schauspieler wieder als Verräter machen, weil die halt immer direkt verdächtigt werden. So.
Ja.
Deswegen finde ich ja eigentlich die Idee, so die Grundidee fand ich eigentlich ganz cool, dass man sagt, okay, man nimmt drei Frauen und auch eine vierte Frau dazu, dass es wirklich nur Frauen sind und so. Aber ich bin mit Oana und Marina sehr zufrieden, deswegen will ich auch nicht mich beschweren. Und vielleicht kann auch jemand, wird nochmal auf die böse Seite geholt. Kann ich mir auch gut vorstellen nochmal.
Ja, safe. Also ich glaube, mich würde es sehr wundern, wenn Jessie noch lange durchhält, aber vielleicht werde ich jetzt Lügen gestraft.
Ja, aber es ist dieses typische Ding. Also ich weiß nicht, weil sie war ja auch so ein bisschen verdächtigt, aber dann hat sich das, die hat sich alles nochmal so gedreht am runden Tisch. Deswegen, ja, weiß ich nicht.
Weiter geht's, beziehungsweise wir machen noch ganz kurz, bevor wir Seven vs. Wild machen, die KandidatInnen fürs Promi-Büßen. Da geht's los ab dem 7. November. Ich habe, glaube ich, die komplette letzte Staffel alles, glaube ich, nicht gesehen. Also ich habe nichts davon gesehen, glaube ich.
Immer nur die Ausschnitte von der Stunde der Wahrheit.
Ja, bei TikTok.
Auf TikTok, genau, ja. Die sperren die nicht. Aber meine lustigen Videos mit Robbie Hunke, die werden gesperrt. Also
unglaublich.
Finde ich recht.
Naja, hier sind die Promis der dritten Staffel. Wir haben dabei Elsa Latifi, ehemalige GNTM-Teilnehmerin und Reality-TV-Star. Yes. Sam Dillon ist dabei. Ne? Yes. Ja. Vanessa Mariposa, Fitnessmodel und Influencerin.
Bobby Chambers,
Reality-TV-Star. Bea Fiedler, Schauspielerin und Fotomodel. Jörg Hansen, Reality-TV-Star. Anita Latifi, ehemalige DSDS-Teilnehmerin. Und Christina Dimitrio, Reality-TV-Star.
Ja, schön. Also ich finde irgendwie die Namen, weiß ich, so ein paar sind erwartbar, manche finde ich ein bisschen random.
Also ich finde, das ist ein so langweiliger Cast, das ist ja unglaublich, oder?
Ja, ich meine, es gab ja auch einen Rassismus-Eklat, hast du das mitbekommen?
Ja, ja, mit Bea, ne?
Mit Bea,
also,
mit
Bea. Bea soll das N-Wort gesagt haben irgendwie.
Genau.
Und
ja, und dann auch nicht das eingesehen haben, obwohl die Kandidaten ihr gesagt haben, das sagt man nicht und so, und das hat sie überhaupt nicht verstanden und dann wurde sie halt entfernt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie so witzige hier Momente da mit Olivia Jones kommen werden, weil auch irgendwie die Hälfte des Casts, ich habe mir das ja durchgelesen auf ProSieben auf der Website, die wissen auch gar nicht, warum die da sind und das frage ich mich auch, weil, also so Beispiel Bea Fiedler, also ich meine, ihr letzter Auftritt war ja in dem hier
Dschungelshow
Tiny House und also was soll sie denn da büßen? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, man weiß nicht mehr, warum die Leute da sind.
Ach so,
man
hier,
weiß.
Die Legats, hast du das vorgelesen oder war
Ach so.
Die Verbindung weg?
Die habe ich gar nicht vorgelesen, aber stimmt, die steht ja auch.
Ja,
ja, Thorsten und Nico Legat, ja, ziehen zusammen ein.
Da habe ich auch gar keinen Bock drauf.
Wie gesagt, man weiß nicht mehr, warum die Leute da sind. Man weiß, dass exakt das Gegenteil von Büße passieren wird danach. Es ist alles unsinnig an dem Format. Ich finde, das sieht scheiße aus. Es macht schlechte Stimmung. Ich finde da niemanden so richtig interessant. Also, was juckt mich, ob Vanessa Mariposa. Also, was soll das? Was soll mir das bringen, wenn sie da für irgendwas büßt? Also, hä? Wir haben unseren Soll erfüllt. Wir haben die Namen vorgelesen.
Ja.
Und gehen jetzt rüber zu Seven vs. Wild nach Neuseeland. Staffel 4, die Crashed Edition. Ne? Wie auch Fritz Meinecke immer wieder erklärt hat, wir sind hier in einem Szenario. Wir sind in einem Szenario mit einem Flugzeugabsturz. Und
ja, können wir kurz am Anfang drüber reden, dass es so geil ist, dass Fritz der Sprecher ist.
Ja. Ja, ja, wie er immer diese Recaps ausspricht, ne?
Ja, es ist so geil. Das ist schon mein Highlight am Anfang der Folge.
Hugo hat sich auf eine Erkundungsmission begeben und hat einiges gefunden.
Ja. So gut. Ja. Okay. Wir können weitermachen.
Also, wir haben ja schon begonnen, darüber zu sprechen, Anni und ich, aber so dieser dieser wahre Konflikt der Staffel, der sich ja auch schon angebahnt hat davor, zwischen Hinkelmann bzw. Waldmann bzw. Survival Deutschland, a.k.a. Stefan und Joe Vogel. Das ist jetzt richtig, nachdem es sich so aufgebaut hat, das ist jetzt richtig aneinander geprallt, ne? Kann man sagen. Und jetzt in Folge 5, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, da kam auch so dieses angekündigte Highlight im Trailer, ne, mit diesem, mit diese diesem Brand. Da. Ja, diese, also, ne, ja. Diese
Diskussion und der Brand, ja.
Der Brand, ne. Der Konflikt, wie er sich aufbaut, kommt ja daher, dass Joe so ein bisschen der Head of alles ist und die Gruppe so anführt, an seiner Seite Joey Kelly hat und der Rest ja eigentlich alle Survival-Newbies sind und die sich dann natürlich an die beiden so ranschmeißen. Und Stefan, da soll es eben schon vorher irgendwelche Probleme mit Joe gegeben haben, aber naja, gute Miene zum bösen Spiel, sie gehen da zusammen rein und dann war recht schnell klar, Stefan entfernt sich immer mehr von der Gruppe, bringt dann immer wieder Vorschläge, dass das Lager da an der falschen Stelle aufgeschlagen wurde und dass er lieber in den viel wärmeren Wald und so weiter gehen würde und dann später auch da in die Steppe hintergehen würde und dass diese Vorschläge nicht so richtig angenommen werden von der Gruppe und jetzt fühlt sich Stefan ausgegrenzt, die anderen fühlen sich alleine gelassen, weil sie natürlich super viel Arbeit zu tun haben und Feuerholz holen müssen und Stefan sich dann immer wieder ins gemachte Nest dann quasi legt abends und da das Feuer und die Wärme und so weiter genießt, aber tagsüber quasi nichts dafür macht. So, das ist, glaube ich, so der Hauptkonflikt. Ja, jetzt eskaliert die Situation halt völlig, weil sie sich dann quasi im Camp, ne, die ganzen Survival-Newbies dann auch quasi immer mehr so fragen, okay, der macht ja nichts für uns, wir müssen ihn jetzt mal so zur Rede stellen, wir müssen das mal klären. Dann gibt's dieses Gespräch mit Joey Kelly führt es dann vor allem und sagt so, ja, also es gibt hier Leute, die machen was und es gibt dich so und Stefan hört sich das alles an und dann ist der letzte Moment von Folge 4 auf Folge 5, als Joey dann so meint, komm, Sandra, gib mir mal bitte die Kamera, das müssen wir hier filmen, weil jetzt gibt's hier eine große Diskussion. Und dann bricht die Folge ab und wir haben Folge 5 und diese Diskussion kommt. Und das ist eine, die ja hauptsächlich dann irgendwann, also Sandra so ein bisschen eröffnet, ne, als sie so ein bisschen ihre Sicht der Dinge sagt. Stefan sitzt eigentlich ruhig daneben, haut mit Dax manchmal so in den Boden und dann übernimmt irgendwann Joe und gibt ihm quasi den Todesstoß so ein bisschen und ja, macht alle seine Vorschläge quasi so ein bisschen zunichte und er, Stefan, ist klein mit Hut und zieht sich dann wieder so ein bisschen zurück in den Wald und spricht dann in die Kamera und spricht von Mobbing und sagt, ne, Joe, der weiß nicht, woher das kommt und Joe, der quatscht eine Speicherkarte nach der anderen voll und ich kann es nicht mehr hören und so und er erwähnt immer wieder, dass er sein Buch geschrieben hat, bla bla bla, oder seine Bücher und er kann es nicht mehr hören und das ist Mobbing und so und die anderen haben ja auch keine Ahnung und labern ihm die ganze Zeit nach, so. Und dann gibt es diese Nachtwache, Stefan ist wieder im Camp, hat eine Idee, er will Holz trocknen, ne, weil das dann nicht mehr so stinkt, glaube ich, ist das Argument, weil der Rauch immer ziemlich aggressiv ist und dann ist es wahrscheinlich so, wir wissen noch nicht genau, wie es passiert ist, aber Stefan schläft anscheinend ein in der Nachtwache und das Holz, was er trocknen will, fängt auf einmal Feuer und das Feuer geht über an den Flügel, ne? Der Flügel ist so über dem Feuer und auf einmal in der Nacht werden viele draußen wach und der Flügel brennt und es tropft so das Plastik so runter und es artet dann eben so ein bisschen aus. Joe ist richtig sauer und am nächsten Morgen gibt es die Situation mit Stefan, der dann irgendwie sich so ein bisschen rausredet und krass, wie das hier alles passiert ist, wow, hier, wie geht denn das überhaupt? Und dann sagt irgendwie Joey Kelly so, du hältst jetzt deine fucking Klappe und wir wären hier fast draufgegangen wegen dir. Wir hätten sterben können und dann ist die Folge aus, so. auf welcher Seite bist du? Ganz einfache Frage.
Ich finde, die beiden nehmen sich inzwischen nicht mehr so viel. Also, ich finde es halt so schwer. Ich finde, die beiden verhalten sich wirklich wie so trotzige Kleinkinder. Also sowohl Joe, der von Anfang an offensichtlich ein Problem mit Stefan hatte. Also das hat man ja auch direkt gemerkt, weil er auch immer Stefan, wenn er gerade weg war, von den anderen so schlecht geredet hat, von wegen so, hier, der ist ein Raucher auf Entzug und so richtig random Sachen, die so gar nichts damit zu tun hatten, okay. Und auf der anderen Seite Stefan, der auch so trotzig ist und sich immer von der Gruppe entfernt und dann auch irgendwie auch eine Säge mitgenommen hat, obwohl die anderen auch gebraucht haben und einfach sich verpisst hat und dann auch mit seinem Feuerbohren da immer die ganze Zeit, obwohl das auch nichts gebracht hat und dann immer, hat er nicht gesagt, er ist irgendwie der Weltmeister da drin?
Ja, ja, dass er den Weltrekord hält und
ja. Also,
dass er einer von drei Menschen ist, die das überhaupt hinkriegen würden unter diesen Witterungsbedingungen.
Ja, also beide so vollgestopfte Männer-Egos. Also, boah. Also ich finde, dass Uwe da irgendwie extrem gewonnen hat, weil ich dachte, Uwe wäre derjenige, den ich am wenigsten mögen würde. Aber nein, ich finde, dass der, also ich finde, oh, ich finde das ganz schlimm. Ich finde das so, oh, mich schüttelt es da immer, wenn die dann übereinander reden und so. Also ich finde es schrecklich. Ich bin auf gar keiner Seite, überhaupt nicht. Obwohl man Joe ja immer noch sagen muss, dass er die Gruppe gut zusammenhält und ja, viel auch so für die Gruppe gibt, wenn Stefan einfach alleine geht. Und da haben wir auch viele gefragt, so, ja, wenn du ja eh sagst, da ist es viel schöner, da irgendwo im Wald, dann geh doch. Also kein, also niemand hält ihn in der Gruppe fest, aber er scheint ja trotzdem von den Vorteilen von der Gruppe profitieren zu wollen, aber verhält sich halt überhaupt nicht für die Gruppe.
Ich glaube auch wirklich, dass er das so ein bisschen unterschätzt, wie sich so eine Gruppe schnell zusammenschweißt, ne, bei so einem Aufbau von so einem Camp, ne. Also er geht einfach mit einem anderen Mindset, glaube ich, da rein, Stefan, ne, so von wegen, wir wollen hier alle so Spaß haben und wir wollen hier alle so ein bisschen auch unseren Content machen. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied, dass Stefan mit dem Ziel reingeht. Er will seinem Publikum da irgendwie auch was zeigen, ne, so.
Ja, ja.
Und er muss sich da beweisen, weil er ist natürlich auch bedroht, weil er sieht, der Baumeister von allem ist eigentlich der Joe, ne, der baut dieses Camp da auf mit Joey Kelly und der hat so viel, das sagt er auch immer wieder, dass ihn das so triggert, ne, mit der labert eine Speicherkarte nach der anderen voll. So, ich glaube, dieses Argument mit Screentime, das ist halt ein Riesending für ihn und ich glaube, Stefan macht alles, damit er überhaupt vorkommt, ne, indem er quasi selber Content auch machen will. Da geht er in den Wald und will Feuer bohren. Das ist ja so einfach, das hat wirklich gar keinen Sinn zu diesem Zeitpunkt, dass er da einfach seine Kräfte verbraucht und da irgendwie im Wald rumeiert und da, was weiß ich, sucht und wirklich einfach stur auf sein Holster einschlägt und so, dass da irgendwie ein Funken rausspringt, was nichts bringt zu dem Zeitpunkt. Sie haben ja zwei Streichhölzer und diese Leuchtfackel, wo sie Feuer machen können. Also es ergibt einfach null Sinn. Es ist nur Poserei und nur irgendwie, ich kann auch Feuer machen, bin der Weltmeister. Ja. Also ja, aber ich glaube, es kommt halt daher, dass Joe auch absolut nicht mit sich reden lässt und auch sich so in dieser Rolle super wohl fühlt und natürlich auch Bestätigung von allen bekommt. Ne? Sogar Joey sagt dann irgendwie, ja, ich liebe dich und Wahnsinn hier und du weißt, ich vertraue dir mit meinem Leben und dann auch die anderen natürlich, die natürlich super dankbar sind, weil die halt einfach nichts drauf haben natürlich auch verständlicherweise, dass da irgendjemand so die Führung übernimmt. Also es läuft alles in Richtung Joe und dann, finde ich, spielt auch noch eine Rolle, dass Joe und Stefan so die beiden Enden eines Spektrums sind, was so, wie drücke ich mich am geschicktesten beziehungsweise ungeschicktesten aus, ne? So, also er ist einfach rhetorisch so viel besser als Stefan und schafft es halt einfach, die anderen dadurch schon mehr zu überzeugen, ne? Und Stefan, ich habe manchmal Mitleid mit ihm so, weil
ich auch,
ich glaube, er versucht es wirklich manchmal in die Gruppe so sich zu integrieren, aber seine Taten sprechen halt was anderes, also, ne, eine andere Sprache. Joe hat halt so leichtes Spiel, sein Game durchzuziehen. Und da finde ich halt das Linke, dass er dann immer so tut auf von wegen, ja, aber ich eskaliere das jetzt hier nicht und macht ihr das mal lieber hier in der direkten Konfrontation. Aber dann hinter dem Rücken halt ständig die Leute so anstachelt und auf Sandra eindreht. Ja, da hast du das wieder gehört. Was da genau passiert ist, Wahnsinn. Was der da gestern Nacht wieder gemacht hat und so, das kannst du nicht machen. Der ist in meinen Augen Blender und so. Also der redet auf die Leute so ein, so lange, bis er wirklich alle gegen ihn aufgehetzt hat und lässt die Leute ja nicht deren eigenes Bild machen. Und das ist, glaube ich, das, was man Joe vor allem vorwerfen kann.
Ich dachte am Anfang irgendwie, dass zum Beispiel Uwe und Hugo vielleicht noch so ein bisschen auf Stefans Seite kommen, weil die ja diejenigen waren, die so ein bisschen misstrauisch waren gegenüber Joe, weil die Mädels, die waren ja so voll into it. Ich glaube, die haben sich einfach super gefreut, dass sie da nicht alleine ausgesetzt werden. Und Stefan hat ja dann auch Uwe und Hugo da in den Wald gezeigt und so und dann hat Hugo auch gemerkt, ja, hier ist ja irgendwie viel wärmer. So, und dann kamen die dann so runter und dann haben die dann direkt wieder so diese Manipulationsrede da von Joe gehört, wo sie so, nee, das passt gar nicht und da sind gar keine Bedingungen und bla 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 und hat die einfach so zugetextet, dass die dann auch irgendwie nichts mehr sagen konnten, weil die wollen ja auch nicht alleine da, also die wollen ja schon mit der Gruppe bleiben. Und das fand ich ja noch so blöd, dass er einfach so nichts akzeptiert von Stefan und ihn da überhaupt nicht irgendwie an sich ranlässt und ihm überhaupt keine Möglichkeit gibt, irgendwie in die Gruppe auch nochmal irgendwie zu integriert zu werden. So, weil er so schlimm, also Stefan hat komische Sachen gebracht, aber trotzdem hat ja die Gruppe und die anderen aber trotzdem immer wieder versucht, ihn so ein bisschen ja, zu integrieren.
Ja, und ich meine, natürlich hat er auch ein bisschen recht, Stefan, dass Scouting natürlich auch ein Bestandteil ist von Survival. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für die Gruppe. Es ist halt nicht seine Schuld, dass diese Aufgabe absolut nicht gewürdigt wird, ne? Ja. Sondern dass alles komplett immer abgeschmettert wird und gesagt wird, ja, ist mir egal, was da hinten ist, so nach dem Motto. Ja. Das ist ja normalerweise auch nicht, wie es läuft. Also Joe Vogel würde natürlich auch scouten, wenn er da alleine wäre. Ja. So, und er verlässt sich da auch auf Stefan, dass er das macht für ihn. Ihm ist es halt völlig egal, was der Typ sagt, weil er der Meinung ist, dass ihm keiner was sagen kann. Und letztendlich tragen beide eine Mitschuld, dass es so weit kommt. Ja, und diese Brandaktion ist halt wirklich völliger Wahnsinn, ne? Also, das ist, also
ich weiß auch
damit
nicht,
hätte niemand gerechnet.
Es fängt ja schon irgendwie damit an, dass Joe das ja auch gesagt hat, dass immer eine Person Nachtwache hält für die ganze Nacht. Ja. Und da verstehe ich das nicht, gucken die nicht das Dschungelcamp? Also, ich meine, es ist doch klar, wenn die da so ein Feuer haben, dass da vielleicht mal eine Person einpennt, dass die andere dann auch wach bleibt. So, also, und man sich gegenseitig irgendwie wach hält. Also, ich verstehe das Problem nicht auch nicht. Die ganze Nacht finde ich auch so unfassbar dumm, weil du brauchst ja am Tag die Person und die Energie und dann ist da eine Person, die ganze Nacht nicht gepennt hat, so, und die muss dann irgendwie da durch den Tag gebracht werden. Also da fängt es ja irgendwie schon an. Ja, aber irgendwie war diese Szene auch so, kam so überraschend, weil die ja auch alles selbst filmen und klar, wenn da so ein Brand ausbricht, dann greifst du nicht direkt zur Kamera, so. Und da war das halt so überraschend, weil dann irgendwie sich so schlafen gelegt haben und dann so zack, boom, dieser Brand plötzlich. Man weiß irgendwie nicht so, wie hat's angefangen, was ist passiert, so, alles ist so komplett so, oh mein Gott, alle so ein bisschen Panik und so. Und es war total verrückt und man hat ja dann im Nachhinein erst erfahren, am nächsten Tag, als dann, glaube ich, Joe und, ich weiß nicht, Uwe, ich bin mir nicht sicher, über die Situation geredet hat, was da genau passiert ist, also dass Stefan eingepennt ist und dass Stefan dann auch laut Joe und Uwe auch, also weiß ich jetzt auch nicht, wie das ist, dass er dann auch irgendwie nicht den Anstand gehabt hat, das Feuer zu löschen, sondern einfach so ist er noch so länger in seinem Schlafsack geblieben, wenn die anderen so das so ausgedrückt haben irgendwie. Und er sich ja auch nicht entschuldigt hat dafür. Und das finde ich echt krass, weil, also, I'm sorry, also das war echt eine Gefahrensituation. Ich glaube, so, also in Gefahr, so sehr in Gefahr waren die, glaube ich, noch nie in allen vier Staffeln. Also.
Ja, also Staffel 1, ne, mit Fabio, der fast erfroren wäre. Ja. So, das kommt noch nah ran, aber ne, das war halt, er hat ja um die Risiken gewusst dabei damals, ne? Und jetzt war es so.
Deswegen hat er auch das Feuer abgebrochen. Also.
Ja. Ja, also ich fand das schon Wahnsinn, ne, weil das ist natürlich das Letzte, was du denkst, dass eine Brandgefahr da ist im, bei minus 5 Grad irgendwie in Neuseeland. Aber ja, das ist. Und ich finde. Also wenn man jetzt mal so ein Zwischenfazit zieht, auch schon zur Staffel, das ist ja die große Team-Staffel, ne, wo es auch um Gruppendynamik geht und so. Und wie langweilig wäre es gewesen, wenn du eben nicht so einen Konflikt auch hättest, ne? Also wenn jetzt alle einfach in diesem Team Joe gewesen wären und alle da einfach seinen Stiefel darunter spielen. Mhm. Also wahrscheinlich wäre es auch irgendwann mal zu einem Konflikt gekommen, aber halt nicht in dieser Größenordnung. Nee. Und da bin ich schon sehr dankbar, weil wir hatten das Versprechen, wir erleben hier Konflikte. Jetzt bekommen wir so einen kranken Konflikt, wo wirklich sich da monatelang zwei so erwachsene Männer da im Internet so anfeinden die ganze Zeit.
Ja, und immer noch. Also
und
der
immer
Streit,
noch,
der hält ja immer noch an.
Ja, und das Internet ist gespalten, ne? Team Stefan, Team Hinkelmann und Team Joe Vogel. Also es ist Wahnsinn, wie erbittert da auch in den Kommentarspalten irgendwie so gekämpft wird. Also
ganz schlimm.
Echt krass.
Mich würde auch Otto in so einem Umfeld, also in der Staffel hätte mich Otto auch unfassbar interessiert, weil ich kann mir vorstellen, dass er auch so ein bisschen den Joe machen würde. Aber die wären halt, glaube ich, Joe und Stefan so als die Helden rausgegangen, weil die halt so voll viel wissen und so. Und die hätten dann hier die Natur gezeigt und bla 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 bla. Und alle hätten gesagt so, oh mein Gott, was für krasse Typen. Und dann sieht man halt, wenn man die beiden zusammen da aussetzt, dann sieht es komplett anders aus.
Ich hätte das auch gerne gesehen, ob Stefan das wirklich auch kann, weil so ein bisschen den Eindruck, den Joe verbreitet, dass Stefan so ein bisschen einfach, das ist ja immer dieser Vorwurf bei der Survival-Szene, bist du Bushcrafter oder bist du Survival-Mensch? Ja. So. Und Bushcrafter heißt halt, ne, du hast dein Auto da im Wald, am Waldrand parken und du gehst halt 50 Meter weiter und machst da deine YouTube-Videos und gehst dann wieder ins Auto so und hältst es aber nicht wirklich länger aus draußen. Und Survival-Leute sind die richtig harten Leute, die wirklich alles können und so. Also ich glaube, da ist schon was dran, ne, dass Stefan. Aber das ist ja auch natürlich, finde ich. Also wenn du jetzt nicht irgendwie Elite-Soldat bist und dahingehend ausgebildet bist, dann ist es natürlich immer so ein bisschen antrainiert. Und das ist ja Stefan, glaube ich, sogar. Ne? Der war ja, glaube ich, sogar beim Bund oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der wird schon was drauf haben. Aber so ein Experiment ist natürlich auch was Neues für ihn. Und der war jetzt natürlich auch noch nicht 14 Tage draußen. So. Und wird sich da bestimmt ein bisschen rantasten müssen, wenn er da wirklich auf sich alleine gestellt wäre. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass seine Skills ausreichen dafür, dass er das schaffen würde. So. Gut, das war's zu Seven vs. Wild. Und weil wir in dieser Woche Pause mit dem Sommerhaus gemacht haben, weil ich aber natürlich weiß, dass einige zumindest den Sommerhaus-Off-Text vermissen und ich ja auch weiß, dass einige von euch mitnotieren für uns, will ich dem Wunsch natürlich gerecht werden und zumindest unsere eifrigste Mitarbeiterin Julia hier nochmal kurz würdigen, weil sie hat in den vergangenen 2 Wochen den Off-Text mitgeschrieben und ich muss einfach das hier kurz wieder feierlich verlesen, weil diese Mühe muss belohnt werden. Als kleiner Rausschmeißer für heute ganz kurz der Off-Text der vergangenen 2 Wochen. Also die Highlights daraus, ne? Also Sommerhaus, Best of Off-Text. Die exzellenten Absolventen nebst abgehängter Kontrahenten werden im Sommerhaus bereits gähnsüchtig erwartet. Wie dem auch sei, der Stiernackedei bleibt und macht sich breit auf eine schöne Sommerzeit. Dass der mächtige Riesenleib Justament nach Füllung schreit, verschafft den anderen Mimileut etwas mehr Verdauungszeit. Das war die letzte Woche und jetzt die ganz aktuelle Folge. Tja, das war dann recht falsch gedacht. Hier steckt sie doch, die Faktenfracht. Wer trug denn nun den Sieg vonstatten und wer hat sie nicht mehr auf den Latten? Okay. Ich habe die Folge noch nicht gesehen, deswegen ist es gerade auch so zum ersten Mal. Die Unantastbarkeit von Team Amore sorgt für überschaubare Furore. So. Und im Sommerhaus knabbern Spielrückkehrer am Stressen auf Rädern. Ja, sehr schön. Also vielen Dank an Julia fürs Aufbereiten und Mitnotieren des Off-Textes. Ich sag danke an Jule fürs Dabeisein. Ja. Folgt gerne Jule unter @julesperzk, unter @dadistadödel könnt ihr mir folgen, @fernsehen für alle bei Instagram. Falls ihr auch Off-Text mitgeschrieben habt, meldet euch immer gerne. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal das Flugzeug in Brand setzen. Bis dann.